SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Ihre Fragen an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. In diesem Podcast gehen die Fragen an Daniela Schmidt von der FDP. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg führt das Gespräch.
Und zum Start in die neue Woche bekommen Sie wieder Antworten aus der Politik, knapp 2 Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Heute von Daniela Schmidt, Spitzenkandidatin der FDP für die Landtagswahl. Guten Tag, Frau Schmidt.
Schönen guten Tag.
Eine Frage vorab von mir. Ab heute gibt es Lockerungen in Rheinland-Pfalz. Sie haben ein Gartencenter in Bad Kreuznach besucht. Warum nicht den Friseur?
Den Friseurtermin habe ich am Samstag und es war heute wunderbar, die Blumenpracht zu bewundern. Aber es ging mir darum, mit dem Unternehmer mal über die Notwendigkeit der Perspektive zu sprechen. Und deswegen war es ein gutes Gespräch.
War denn viel los?
Ja, man hat schon gesehen, wie die Bürgerinnen und Bürger viel Freude dabei haben, bunte Frühlingsblumen einzukaufen und jetzt ein bisschen den Garten aufzuhübschen. Das hat förmlich der Seele gut getan und es war schön mit anzuschauen.
Wir beginnen mal mit so einer kleinen Schnellfragerunde zum Kennenlernen, Privates und Politisches. Gelernte Bankkauffrau, Sie sind Finanzexpertin. Es gibt im Moment einen Riesenhype um Bitcoins und wir überlegen immer in der Redaktion, sollen wir das den Leuten erklären oder nicht? Jetzt haben wir Sie heute da, in 3 Sätzen.
Ja, es ist so eine Art Parallelwährung, die im digitalen Raum stattfindet, hochkomplex. Deswegen, bevor man sich damit beschäftigt und vor allen Dingen handelt, besser nochmal intensiver damit beschäftigen.
Besser mal den Bankberater fragen.
Genau.
Sie sind Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein. Das sind viele Themen. Auf welches Ressort könnten Sie im Ministerium am ehesten verzichten?
Auf keines, weil es eine wunderbare Verbindung ist. Wirtschaft und Verkehr muss man zusammendenken. Und der Weinbau und die Landwirtschaft wollen auch als Wirtschaft verstanden werden. Und alles umrundet den wunderbaren Tourismus, denn auch das ist in unserem Ministerium beheimatet.
Hat die FDP ein Problem mit Frauen?
Nein, gar nicht.
Sie waren mal Leistungsschwimmerin. Wie halten Sie sich heute fit?
Immer noch durch viel Sport, am liebsten draußen in der Natur, Ausdauer, das tut gut.
Wie erklären Sie Schwimmern aus Rheinland-Pfalz, dass sie in Wiesbaden trotz Corona trainieren dürfen, in Mainz aber nicht?
Daran müssen wir arbeiten, dass wir hier Perspektiven haben, auch für die Sportler, nicht nur die Leistungssportler, auch die Hobbysportler, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Perspektiven und all das, was verantwortbar ist, muss auch wieder möglich sein.
Wenn Sie es heute in der Hand hätten und Sie könnten heute entscheiden, wann würden Sie Gastronomie und Hotels öffnen?
Ich würde den Bereich der Gastronomie und die Hotels kurzfristig öffnen, weil die Branche hat im letzten Sommer schon gezeigt, dass sie mit klugen Hygienekonzepten bewiesen hat, dass sie nicht Infektionsherde sind und Gäste sehr verantwortungsvoll bewirtschaftet haben und deswegen öffnen.
Bleiben wir beim Essen. Wer hat Ihnen heute Morgen den Obstsalat ohne Ananas zubereitet?
Ich mir selbst.
Was vermissen Sie am meisten wegen der Corona-Beschränkungen?
Das Treffen mit Freunden und das spontane Einkehren in der Gastronomie.
Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass die FDP-Kultusministerin in Nordrhein-Westfalen für viel Geld eine Online-Version der Brockhaus-Lexika kaufen möchte?
Naja, mittlerweile digitalisiert sich vieles, deswegen darf es da keine Denkverbote geben.
Wo waren Sie wann zuletzt im Urlaub?
Im letzten Jahr in der Eifel.
Ihr Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
Alzey.
Und welche Bedeutung hat die Gymnastikrunde Ihrer Mutter für Sie?
Die ist für mich immer ein toller Maßstab für die Relevanz von Themen. Manchmal ist man in der Politikblase sehr, sehr getrieben von bestimmten Themen und dann merke ich, oh, das ist im Alltag der Leute gar nicht so stark präsent. Deswegen ist es immer mal spannend zu hören, was dort diskutiert wird und auf was die Menschen auch eine Antwort haben wollen.
Corona bestimmt den Wahlkampf, Frau Schmidt. Die Lockerungen ab heute, reichen die Ihnen?
Nein, sie reichen mir nicht und wir müssen genau schauen, wo sind weitere Lockerungen und vor allen Dingen Perspektiven verantwortbar und vertretbar. Wir haben die letzten Wochen gesehen, dass die Inzidenzen glücklicherweise nach unten gegangen sind. Aber jetzt müssen wir auch den Menschen, den Unternehmen auch ein Stück weit was zurückgeben. Es reicht auch nicht, nur auf die Inzidenz zu schauen. Wir sollten hier differenzierter drauf blicken und schauen, wo findet das Infektionsgeschehen statt? Und vor allen Dingen die ganz, ganz zentrale Frage, wie kommen wir beim Testen und beim Impfen schneller voran? Das Impfen ist der Schlüssel aus der Pandemie. Und hier muss dringend dafür gesorgt werden, dass mehr Impfstoff auch zur Verfügung gestellt wird.
Also das heißt, die Mutanten, die machen ihnen keine Sorgen, egal ob jetzt 35 oder 50, die Inzidenzen spielen nicht mehr die Rolle in ihrer Wahrnehmung.
Wir müssen es differenziert betrachten. Ist das Infektionsgeschehen ganz konkret zuordnenbar, beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung, oder ist es eben auch nebulös und somit auch deutlich gefährlicher? Mhm. Und das müssen wir alles sehr engmaschig beobachten. Dennoch brauchen wir auch eine Perspektive, um mit dem Virus zu leben. Denn letztendlich wissen wir, in 4 Wochen sind wir mit dem Impfen nicht durch. Wir brauchen eine Perspektive, um damit umzugehen. Und der Handel, die Gastronomie haben auch in den letzten Monaten gezeigt, dass man mit guten, verantwortungsvollen Hygienekonzepten auch eine Menge auch möglich machen kann. Und hier brauchen wir dringend einen Schritt in diese Richtung.
Stichwort Handel. Geblutet hat der Einzelhandel, aber der Onlinehandel hat gebrummt. Und dazu eine Frage.
Ja, und hier spricht der Tom Weingart aus Worms. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass man momentan darüber nachdenkt, die Corona-Kosten auf die Bürger zu verteilen. Und im Gegenzug dürfen Unternehmen, und da nehme ich jetzt ganz speziell eins raus, wie Amazon in Deutschland Umsätze machen. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass man alle möglichen kleinen Betriebe schließt und einem Riesen wie Amazon erlaubt, in dem Land, wo Umsätze getätigt werden, steuerfrei davonzukommen. Das verstehe ich nicht und das soll mir bitte einer der Politiker erklären, warum da keine Sofortmaßnahmen getroffen werden, dass alle Umsätze von Amazon, die in Deutschland getätigt werden, besteuert werden. Würde mich drüber freuen. Vielen Dank.
Ihre Erklärung, Frau Schmidt.
Ja, dieses Unverständnis von Herrn Weingart kann ich absolut teilen. Es kann nicht sein, dass Unternehmen in Deutschland Geschäfte machen, aber keinerlei Steuer zahlen. Und wir merken im Moment, dass der stationäre Einzelhandel enorm getroffen ist, vor enormen Herausforderungen steht. Und deswegen müssen wir auch alle politischen Kräfte bündeln, um diesen stationären Händlern auch Perspektiven zu geben, auch zu überleben und sich auch für die Zukunft aufzustellen.
Aber haben Sie das dann Frau Dreyer mit auf den Weg gegeben nach Berlin? Weil ich meine, immerhin, der Finanzminister kommt von derselben Partei.
Na, wir thematisieren das immer über die FDP auf der Bundesebene. Hm. Und es ist ein bundespolitisches Thema und hier braucht man politische Mehrheiten. Wir sind derzeit in der Oppositionsrolle, aber wir greifen das Thema immer wieder auf. Christian Lindner hat sich kürzlich dazu geäußert. Es ist nicht akzeptabel, dass hier in Deutschland gehandelt wird und keinerlei Steuer gezahlt wird. Das kann so nicht sein.
Wobei interessant ja ist, das Thema Steuern oder Steuererhöhung ist ja eigentlich kein ureigenes FDP-Thema. Also das ist ja bemerkenswert.
Nee, aber Herr Weingart hat es ja zu Recht gesagt. Gerade jetzt auch in der Pandemie hat man ja auch gesehen, welche enormen Herausforderungen auf den Staat zukommen, wie wichtig auch hier die Funktionalität ist. Stichwort Gesundheitssystem, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Bildung. Und umso wichtiger ist es, dass eben die, die hier handeln, dann auch ihre Steuern zahlen.
Gesundheitssystem, da kommt auch eine Frage.
Hallo, mein Name ist Ellen Müller. Ich komme aus Kirn. Bin die Sprecherin bei der Bürgerinitiative Rettet das Kinderkrankenhaus und ich hätte folgende Frage. Wie geht es weiter mit der Fallpauschale? Das ist das Abrechnungssystem in den Krankenhäusern. Wird es da demnächst hoffentlich einen Systemwechsel geben?
Kleine Krankenhäuser, lassen die sich erhalten, auch in Rheinland-Pfalz?
Also zunächst mal müssen wir dringend dafür sorgen, dass die medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum absolut sichergestellt ist, wohnortnah. Bei dem Thema spezialisierte Leistungen wird es immer auch zu gewissen Kompetenzzentren geben. Aber ich gebe Frau Müller recht, wir müssen auf der Bundesebene schon noch mal schauen, wie ist die Abrechnung der Krankenhäuser, denn viele Krankenhäuser, nicht nur in Rheinland-Pfalz, stehen vor der Herausforderung der Finanzierung, der Zukunftsfähigkeit. Und hier müssen wir dringend auch an das DRG-Abrechnungssystem dran und hier auch zukunftsfähige Lösungen finden.
Aber wären Sie denn auch bereit, mehr Geld ins System zu geben, wenn Sie jetzt wieder in der Landesregierung wären?
Wir müssen uns die Situation sehr genau anschauen. Es ist ja auch ein Zusammenspiel von Bundespolitik und Landespolitik. Und uns ist es wichtig, dass wir die wohnortnahe Grundversorgung sicherstellen. Das muss auch wirklich in kürzester Entfernung erreichbar sein. Ich sage nochmal, bei gewissen spezialisierten Leistungen werden wir nicht umherkommen, auch hier gewisse Kompetenzzentren zu bündeln.
Das würde bedeuten, hier vielleicht an der einen Stelle ein kleineres Krankenhaus zu schließen, um da die Expertise in einem anderen, größeren nutzen zu können.
Wichtig ist die wohnortnahe Grundversorgung und dafür kämpfen wir Freie Demokraten auch.
ein Thema, das heiß diskutiert wurde in Ihrer Regierungszeit, die Straßenausbaubeiträge. Und dazu kommen auch viele Fragen von Hörerinnen und Hörern, Frau Schmidt. Die Ampelkoalition hat das System umgestellt von einmaligen Beträgen auf wiederkehrende Zahlungen. Das soll ab 2024 gelten. Hiltrud Weber aus Osthofen schreibt, welche Position vertreten Sie zum Thema wiederkehrende Straßenausbaubeiträge? Frau Schmidt.
Zunächst mal haben wir festgestellt, dass die einmaligen Beiträge in einzelnen Fällen wirklich auch zu enormen Herausforderungen, zu Härtefällen geführt haben. Und deswegen ist die Umstellung auf die wiederkehrenden Beiträge ein erster Schritt. Wir haben uns im Wahlprogramm der Freien Demokraten für eine Abschaffung ausgesprochen.
Also das ist auch das Ziel von CDU, AfD und Steuerzahlerbund, dass Sie sagen, komplette Abschaffung wäre eigentlich das Richtige.
Ja, das haben wir im Wahlprogramm so formuliert. Das wäre das Richtige. Natürlich muss man immer schauen, wie man die Dinge auch gegenfinanziert. Mhm. Deswegen denke ich, der erste Schritt auf die Umstellung wiederkehrende Beiträge ist ein erster und guter Schritt. Jetzt muss man schauen, was möglich ist.
Haben Sie sich da beraten lassen von Rainer Brüderle? Der ist ja Präsident des Rheinland-Pfälzischen Steuerzahlerbundes und hat, glaube ich, ja, ein Problem mit dieser Abgabe.
Ja, wir sind in einem sehr engen Austausch und er hat immer wieder auch gute Hinweise. Er berät uns regelmäßig und wir stehen in einem engen Kontakt.
Eine Frage.
Mein Name ist Ute Jung aus Bolanden. Ich habe eine Frage an Sie. In Rheinland-Pfalz ist das Landwirtschaftsministerium von der FDP geführt und das Ernährungsministerium von den Grünen. Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, dass die beiden Ministerien zusammengeführt werden, so wie es auch im Bund bereits ist. Wie halten Sie das, wenn Sie an die Regierung kämen? Wie möchten Sie das dann machen?
Wie würden Sie es machen, Frau Schmidt?
Ich beobachte auch viele Schnittmengen zwischen der Ernährung und der Landwirtschaft. Vor allen Dingen brauchen wir ein stärkeres Bewusstsein für die regionalen Produkte, für die Erzeugnisse. Ich war gerade heute Morgen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und wenn man mal sieht, mit welcher Leidenschaft über Generationen hinweg hier Produkte erzeugt werden, dann braucht es eine höhere Wertschätzung und auch ein höheres Verständnis, wie wir zu diesen guten Produkten kommen. Deswegen hat es viele Vorteile, das auch gemeinsam aus einem Ministerium zu begleiten. Wir werden das nach dem Wahlergebnis am 14. März uns gemeinsam mit zukünftigen potenziellen Koalitionspartnern anschauen.
Für alle, die jetzt nicht zugucken, sondern zuhören, weil man kann uns ja auch zuschauen über Studio TV. Frau Schmidt hat leicht gegrinst. Also Sie machen damit deutlich, es hängt von dem Koalitionspartner, am Ende hängt es davon ab, wie man sich dann Ministerien aufteilt. Aber das würde ja bedeuten, man geht nicht immer unbedingt danach, ob es Sinn macht. Das ist ja eigentlich schade.
Naja, man muss schauen, mit welchem Koalitionspartner kommt man zusammen und verständigt sich dann auf eine Vision für Rheinland-Pfalz. Das ist natürlich über allem ganz wichtig. Und dann muss man schauen, wie macht man die Ministeriumszuschnitte. Da darf es aus meiner Sicht keine Denkverbote geben. Es braucht sinnvolle Zusammenführung. Und deswegen sollte man sich das Thema auch schon genau anschauen.
Wir bleiben bei der Landwirtschaft. Rainer Knies hat über swr1.de geschrieben, ich habe eine Frage an Frau Schmidt. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, der konventionell und zum Teil biologisch bewirtschaftet wird. Seit Jahren wird die landwirtschaftliche Offizialberatung ausgedünnt. Versuche können kaum noch in Praxisbetrieben gemacht werden, obwohl da eigentlich mehr Unterstützung für neue Herausforderungen, Biodiversität oder Düngeoptimierung gebraucht wird. Seine Frage, wie soll die Beratung durch das DLR nach der Wahl aussehen, damit gerade kleine und mittlere Familien Betriebe weiter hochwertige Lebensmittel konkurrenzfähig produzieren können?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage von Herrn Knies, denn wir beobachten schon, dass es auch mehr und mehr Bedarf auch in der Beratung und vor allen Dingen auch in der alltäglichen Begleitung der Betriebe gibt. Deswegen darf es hier nicht zu einem weiteren Personalabbau kommen. Wir müssen die Kapazitäten vorhalten und wir müssen aber auch zusätzlich digitale Möglichkeiten auch integrieren und zusammenführen. Denn eins ist auch klar, im Bereich der Digitalisierung der Landwirtschaft haben wir in Rheinland-Pfalz die letzten Jahre enorme Fortschritte gemacht. Viele in Deutschland schauen auf unsere Entwicklungen und das können wir natürlich auch sehr, sehr stark nutzen, dass wir beispielsweise Geodaten, Wetterdaten und anderes auch hinzuziehen, um dann über Apps und moderne Technik dann auch den Landwirten, den Winzern auch entsprechende Unterstützung auch im Alltag geben.
Und Unterstützung klang jetzt für mich hier auch so ein bisschen durch Beratung, wirklich richtige Absolut. Beratung. Das heißt, der Landwirt, der zu Hause im Büro sitzt und ein Online-Seminar macht, ist dann auch denkbar.
Absolut. Wir müssen hier neue Wege gehen. Die Digitalisierung zeigt, was möglich ist. Und deswegen muss man hier differenziert vorgehen, da wo es auch mal die persönliche Beratung, auch mal das Begutachten auf dem Acker braucht, da muss das auch möglich sein. Aber es gibt auch viele standardisierte Fragen, die man auch sehr gut zusammenfassen kann und vielleicht dann auch digital beantworten oder über Apps auch den Landwirten auch zur Verfügung stellen kann.
Verkehrspolitik ist ein Thema, das die Menschen in Rheinland-Pfalz auch umtreibt. Auf den, ich sag mal, letzten Drücker hat die Koalition ein neues Nahverkehrsgesetz beschlossen. Das soll den ÖPNV attraktiver machen, aus einem Guss. Bei uns ist jetzt in der Leitung Dr. Helga Schmadl vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland aus Oppenheim. Guten Tag, Frau Schmadl.
Guten Tag, Frau Dick.
Sie haben bestimmt eine Reihe von Fragen an Frau Schmidt. Legen Sie los.
Genau, also ich habe mit Erstaunen gelesen, dass Sie weder Dieselfahrverbote noch Tempolimit wollen. Das steht so im Programm. Und in Mainz haben wir jetzt gerade das Beispiel, dass Tempo 30 in der Innenstadt eingeführt worden ist, um damit Dieselfahrverbote zu verhindern. Welche Möglichkeiten sehen Sie und wie würden Sie da vorgehen?
Frau Schmidt.
Ja, sehr geehrte Frau Dr. Schmadl, herzlichen Dank für die Frage. Ich denke, man muss es immer vor Ort betrachten, wie ist die Situation? Und Sie haben es angesprochen, in Mainz ist es eingeführt worden, in anderen Städten entscheidet man sich dagegen. Entscheidend ist ja immer, wie man letztendlich die Luftqualität verbessert. Wir haben in Mainz auch und in anderen Städten in Rheinland-Pfalz vieles bewirkt, dass wir auch die Motoren der Busse auch entsprechend umgerüstet haben. Deswegen, Verkehrspolitik ist immer ein bunter Strauß vieler Möglichkeiten. Und deswegen kann man sich schlecht auf eine pauschale Tempolimit-Vorschreibung festlegen, sondern sollte es auch mit den Beteiligten kommunal entscheiden.
Frau Schmadl?
Gebe ich Ihnen vollkommen recht, wobei mich halt gewundert hatte, dass Sie so klar kein Tempolimit in Ihrem Programm stehen hatten.
Wir haben die
Gut, die zweite Frage geht in die Richtung E-Mobilität. Ist gerade für den ländlichen Bereich, wo die Wege zu den Haltestellen teilweise doch so weit sind, dass sie eher mit Fahrrad oder halt bis mit Pedelec zurückgelegt werden können. Das erfordert eine gewisse Infrastruktur, damit man das Pedelec sicher dort parken kann. Es gibt ein Projekt, was von der Universität Kaiserslautern gemacht worden ist, das E-Velo 2. Demnach sind also 30% der Gemeinden so, dass man die 8 Kilometer mit dem Pedelec zurücklegen könnte und dann die nächste Haltestelle erreicht. Planen Sie solche Maßnahmen wie die entsprechenden Infrastrukturen dazu, also schnelle Verbindungen, sichere Abstellmöglichkeiten und so weiter?
Absolut, das ist ein ganz spannendes Thema. Das zeigt auch, wie innovativ Verkehrspolitik heute auch gedacht werden muss. Wir tun das. Wir haben mit dem Nahverkehrsgesetz die Grundlage gelegt. Jetzt gilt es, die einzelnen Verkehrsträger auch viel stärker noch miteinander zu verzahnen. Und Sie sprechen zuletzt auch die letzte Meile an, beispielsweise mit dem E-Pedelec eben vom Wohnhaus zum nächsten Bahnhof, zur Busstation zu kommen. Deswegen unterstützen wir das und ich begrüße ausdrücklich auch solche Forschungsvorhaben, wie Sie es auch beschrieben haben mit der Universität vor Ort. Denn es darf in der Verkehrspolitik keine Denkverbote geben. Wir müssen hier Innovation, Wirtschaftlichkeit, aber auch die ganz persönlichen Bedürfnisse, das muss man in Einklang bringen und Verkehrspolitik für Stadt und Land denken, gerade in Rheinland-Pfalz.
Frau Schmadl, sind Sie eigentlich mit dem Nahverkehrsgesetz glücklich? Das würde mich noch interessieren.
Das ist nämlich genau die nächste Frage bei mir.
Okay.
Wir sind nicht so ganz glücklich damit, freuen uns allerdings darüber, dass endlich dass der Nahverkehr eine kommunale Pflichtaufgabe geworden ist. Das ist also ein Thema, was lange Zeit kritisch war, besonders wenn die Gemeinden überschuldet sind, dass wenn es nur im Gesetz steht, ohne diese Pflichtaufgabe, dann kann man da halt sagen, freiwillige Leistung, die man streichen kann. Was uns allerdings stört in dem Zusammenhang, ist der Finanzierungsvorbehalt, der mit im Gesetz steht. Und da würde ich gerne mal
Ja, jetzt soll Frau Schmidt
hören, was Sie dazu sagen.
Jetzt soll Frau Schmidt das Geld auf den Tisch legen. Okay, also Frau Schmidt, bitteschön.
Ich werde in eine Verhandlung mit dem Finanzministerium eintreten. Spaß beiseite. Zu dem Nahverkehrsgesetz gehört ja der sogenannte Nahverkehrsplan. Und da wird es natürlich wichtig sein, dass wir mit allen Aufgabenträgern, mit den Kommunen und eben auch dem zuständigen Finanzministerium schauen, wie ist auch der zukünftige Bedarf und das natürlich auch mit dem erforderlichen Geld auch zu unterlegen.
Das klingt so, als müssten wir da warten bis nach der Wahl. Frau Schmadl, ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Hanna Kehl schreibt aus Wachenheim. Ich habe als Jugendliche immer sehr darunter gelitten, dass ich abhängig von meinen Eltern war, wenn es darum ging, von A nach B zu kommen. Wie wollen Sie die Mobilität von jungen Menschen im ländlichen Raum verbessern, Frau Schmidt?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Frau Kehl anspricht. Und deswegen haben wir im letzten Jahr im Rahmen eines Mobilitätskonsens auch extra nochmal mit einem Jugendforum auch eine Befragung gemacht, welche Bedürfnisse, welche Wünsche haben auch die jungen Leute. Und es hat ein sehr differenziertes Bild hervorgegeben, nämlich, dass es nicht immer nur der ÖPNV sein muss, sondern dass es auch oftmals das E-Bike ist, das Fahrrad oder auch das Moped. Und deswegen haben wir in Rheinland-Pfalz den Moped-Führerschein mit 15 eingeführt. Wir haben den Radwegeausbau auch vorangetrieben und bezüglich des ÖPNV streben wir jetzt nochmal ein Pilotprojekt an, wo wir einfach mal schauen wollen, wie wird es dann genutzt und steigt auch dadurch die Nutzung, indem man den Preis vergünstigt oder müssen wir nicht auch an dem Angebot mittelfristig arbeiten, denn ein günstiges Ticket nutzt niemanden, wenn der Bus nicht fährt.
Aber von so einem 350-60-Euro-Ticket pro Jahr halten Sie nichts? Oder wäre das auch eine Möglichkeit?
Ich bin der Meinung, es darf nicht zulasten des Angebots gehen. Wir müssen eher schauen, dass der Bus regelmäßiger fährt. Und gerade im ländlichen Raum haben wir ja oft auch die Situation, dass da noch große Busse unterwegs sind, die gar nicht so auch gebraucht werden. Deswegen braucht es, glaube ich, viel, viel mehr flexible Möglichkeiten, die auch vor Ort passen. Und deswegen, wir werden es pilotieren mit einem 365-Euro-Ticket und dann aber auch schauen, was ist auch das Ergebnis und wie wollen wir es auch umsetzen.
Verkehr und Klima hängen ganz stark zusammen. Da kommt jetzt eine Hörerfrage.
Mein Name ist Volker Meyer-Hübner. Ich komme aus Neustadt an der Weinstraße und ich habe folgende Frage. Welche Ansätze werden verfolgt, um die CO2-Emissionsmengen zu reduzieren und die Grenzwertüberschreitung von 1,5 Grad zu vermeiden? Hintergrund ist, dass wir schon in den nächsten Jahren gemäß des Pariser Übereinkommens die maximal vereinbarte Klimaerwärmung von 1,5 Grad erreicht haben.
Frau Schmidt.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, was Herr Meyer-Hübner anspricht. Wir müssen in der Tat in diesem Bereich vorankommen. Deswegen ist für uns Freie Demokraten wichtig, dass wir mit einem CO2-Deckel arbeiten, dass wir letztendlich den Ausstoß begrenzen. Deswegen setzen wir auf eine Technologieoffenheit und erhoffen uns viele Fortschritte durch Innovation, durch Forschung und Entwicklung. All das können wir uns im Rahmen eines Zertifikatehandels vorstellen, idealerweise international, der auch die Sektoren Gebäude, Verkehr, Industrie auch beinhaltet. Und letztendlich müssen wir aber auch den Blick auch auf die Energiekosten haben, denn die CO2-Steuer, wie sie jetzt eingeführt wurde, verteuert nur die Energie, hat aber noch keinerlei Einsparungen mit sich gebracht. Und deswegen müssen wir immer wieder auch nochmal den Blick auf den Energiepreis richten, denn wir stehen auch in einem internationalen Wettbewerb. Und deswegen Klimaschutz ja, CO2-Emissionen runter, aber Technologie offen mit Fortschritt und Entwicklung.
Aber lässt sich das alles über reine Technologie erreichen oder muss da nicht auch ein Umdenken bei uns allen einsetzen?
Das Umdenken hat schon stattgefunden. Ich finde es auch sehr großartig, wie Unternehmen sich schon auf den Weg machen mit Nachhaltigkeitskonzepten, auf dem Weg zur CO2-Neutralität auch erfolgreich zu gehen. Und deswegen brauchen wir viele Ansätze. Aber am Schluss darf die Politik nur das Ziel vorgeben. Auf dem Weg wissen unsere Forscherinnen und Forscher, die Ingenieurinnen und Ingenieure eigentlich, wie es besser geht.
Am Telefon Thomas Mann aus Mainz. Er engagiert sich dort für die Kulturszene und sammelt mit der Kirchengemeinde Spenden für Künstler, denen es besonders schlecht geht. Hallo, Herr Mann.
Ja, schönen guten Abend, Frau Deeg.
Ihre Frage an Daniela Schmidt, bitte.
Ja, Frau Schmidt, Wir haben in Mainz ein Benefizprojekt gegründet, um finanzielle Gelder, Spendengelder zu sammeln, die wir an die Künstlerinnen und Künstler direkt auszahlen wollen. Das sind 500 Euro je Künstler und wir haben das auch schon mehreren Künstlern zur Verfügung stellen können. Weiterhin sind wir dabei, einen Weisenauer Kultursommer zu organisieren, wo die Künstlerinnen und Künstler auf dem Kirchengrundstück ab Christi Himmelfahrt auftreten können. Um so ein Projekt natürlich umsetzen zu können, sind wir halt auf die Unterstützung von vielen Gruppen aus der Gesellschaft angewiesen. Dafür haben wir halt einen Flyer konzipiert und 30.000 Flyer gedruckt. Und ich komme jetzt halt auf die FDP zu sprechen. Zum einen möchte ich mich hier bedanken, dass die FDP dann dieses Thema als Wahlkampfthema gemacht hat und großflächig plakatiert. Das finde ich sehr schön. Das hat mich veranlasst, bei der FDP nachzufragen, ob wir hier eine Unterstützung von seitens der jungen Liberalen bekommen, um diese 30.000 Flyer in der Stadt Mainz überall verteilt zu bekommen. Ich habe viermal mich an die FDP gewandt und habe nie eine Antwort erhalten, ja. Also das war natürlich jetzt schon eine sehr ernüchternde und herbe Enttäuschung für uns, dass wir hier also keinerlei Rückmeldungen bekommen haben.
Frau Schmidt hat eben schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also ich gebe mir immer Gelegenheit, darauf zu reagieren.
Ja, genau.
Okay?
Danke.
Ja, lieber Herr Mann, das tut mir außerordentlich leid, weil das ist eine ganz wunderbare Aktion, die Sie hier auf die Beine stellen. Der Kunst- und Kulturszene geht es ja im Moment extrem herausfordernd. Deswegen müssen wir alles gemeinsam unternehmen, um hier zu helfen. Deswegen begrüße ich das ausdrücklich. Und ich habe eben, als ich Sie so sprechen gehört habe, gedacht, naja, wir tragen ja im Moment auch viele Flyer für die Wahl aus. Ich hätte gerne ein paar Flyer mitgenommen. Dann hätte man das gemeinsam machen können. Von daher,
genau. Lassen
Sie uns gerne mal im Nachgang die Adressen austauschen. Ich bedauere es ausdrücklich und werde Ihnen versprechen, sowas kommt nicht mehr vor.
Genau, das war nämlich auch mein Ansinnen gewesen, dass wir gedacht haben, es kann mit der Wahl, mit den Wahlflyern verteilt werden.
Ach, da entstehen ja Synergien.
Ja, ich bin gestern Abend 2 Stunden bei schönstem Frühlingswetter noch durch Alzey marschiert und habe Flyer ausgeteilt. Das hätte man wunderbar als Synergieeffekt nutzen können.
Herr Mann, ich gebe Ihre Kontaktdaten weiter. Es geht nicht verloren.
Das ist sehr nett von Ihnen und ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich danke Ihnen. Weiter viel Glück.
Ja, danke. Tschüss.
So, und jetzt haben wir hier noch einen Hörer.
Hallo, hier ist Linus Hau aus Mainz. Ich habe eine Frage zur Bildungspolitik. Und zwar, wie schätzen Sie die derzeitige Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz ein? Und was möchten Sie bzw. die FDP gerne besser machen?
Ja, ich konzentriere mich mal eher auf den zweiten Teil der Frage, weil ich ja für gute Politik der Freien Demokraten werbe. Und ich bin der Überzeugung, wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler besser auf die Zeit nach der Schule vorbereiten. Ich erlebe es oft auch im Rahmen der dualen Ausbildung, dass gewisse Fähigkeiten nicht so ausgeprägt vorhanden sind, wie sie gebraucht werden. Viele Unternehmer machen dann auch noch mal ein bisschen Nachhilfe im Unternehmen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir hier noch eine bessere Vorbereitung auf die Zeit nach der Schule. Und das Zweite ist, wir müssen stärker digitale Lern- und Lehrmethoden auch in den Unterrichtsalltag integrieren. Corona hat uns da viele Aufgaben nochmal im wahrsten Sinne des Wortes ins Hausaufgabenbuch geschrieben. Deswegen setzen wir Freie Demokraten uns ja auch dafür ein, nochmal die ganzen Digitalisierungsthemen im Bereich der Bildung zu bündeln und gemeinsam voranzubringen, hier Fahrt aufzunehmen und Unterstützung allen auch zu geben.
Aber wie sehr waren Sie frustriert, als Sie jetzt gemerkt haben, dass das mit Moodle und allem digitalen Unterricht nicht so gut läuft, wenn man 5 Jahre in der Regierung, in der Landesregierung beteiligt ist und ja eigentlich die Digitalisierung immer hochhält? Und dann gab es dieses Desaster, muss man ja schon sagen.
Es ist schon schwierig, wenn man merkt, letztendlich scheitert es an technischen Voraussetzungen. Deswegen müssen wir alle Kräfte bündeln und alle Bemühungen auch vornehmen, zu schauen, wie sind wir auch zukünftig hier noch besser ausgestattet. Ich bin der Meinung, es darf auch keine Denkverbote geben, dass man die Technik, die auch gerne genutzt wird und die sich im Alltag auch als praktikabel herausstellt, dass man da vielleicht schon auch Nutzungsmöglichkeiten prüft. Deswegen.
Das heißt, Sie werden nicht unbedingt dafür, im Sommer Microsoft Teams abzuschaffen, sondern es möglicherweise auch beizubehalten?
Ich weiß, es werden viele Gespräche im Hintergrund dazu geführt und uns ist es einfach wichtig, hier auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, über die Bundesebene zu schauen, denn es ist ja kein Rheinland-Pfalz-spezifisches Thema, es ist ja ein Bundesthema, wo man letztendlich für alle Bundesländer auch schauen muss. Aber nochmal, wenn Schülerinnen und Schüler mit einem Tool gerne arbeiten, dann hilft es ja auch am Schluss so ein Stück weit bei der Akzeptanz.
Kommen Sie noch dazu, Sport zu machen?
Selten. Das ist wirklich im Moment ganz eng getaktet, der Kalender, aber ich versuche es wenigstens einmal die Woche zu schaffen. War gerade am gestrigen Tag mal wieder eine Runde laufen gewesen. Das tut auch gut, den Kopf frei zu bekommen und wieder Kräfte zu tanken.
Die Sportvereine leiden ja besonders unter der Corona-Pandemie. Wie sehr wird denn da bei Ihnen über Lockerungen gesprochen? Ich meine, alles wird gelockert und die Sportvereine gucken immer noch in die Röhre.
Wir thematisieren das, den Sportbereich ganz stark, weil ich einerseits denke, Sport tut auch dem Körper, der Psyche gut. Und andererseits haben wir auch Sportformen, wo man mit größtem Abstand und auch einem Hygienekonzept auch sehr gut miteinander Sport machen kann. Denken wir an den Tennis in dem Einzelspiel, wo man größten Abstand hat. Deswegen diskutieren wir auch über mögliche Lockerungen. Und man muss ja auch sehen, die Lage der Vereine ist ja wirklich sehr, sehr angespannt. Einerseits begrüße ich es ausdrücklich, dass man hier auch in kürzester Zeit auch digitale Formate zur Verfügung gestellt hat, auch mal die Gymnastikstunde für zu Hause. Andererseits müssen wir schon auch schauen, dass wir die Vereine durch die Krise begleiten und dass sich die Menschen auch nach Corona nicht von den Vereinen abwenden, denn es ist was ganz Wunderbares, ehrenamtliches, gesellschaftliches Engagement in den Vereinen und deswegen müssen wir alle Kräfte bündeln, dass wir den Vereinen auch unter die Arme greifen.
Und das darf nicht fehlen, die Fragen zur Koalition. Koalitionsaussage. Frau Schmidt, Markus Groten aus Alzey schreibt, er sagt selber dazu, er ist CDU-Mitglied. Wenn nach der Wahl die CDU die stärkste Kraft ist, verhilft die FDP der SPD zu Bremer Verhältnissen, also nach dem Motto, lieber schlecht weiter regieren, als neue Mehrheiten akzeptieren. Und Harald Dupont aus Ettringen, wenn ich den Wechsel will, kann ich dann FDP wählen, die dann mit der CDU und den Freien eine Koalition bildet? Was unterscheidet Ihre Partei von den Freien Wählern? Also erstmal die Koalitionsfrage.
Ja, zunächst mal, wir stehen ja 13 Tage vor der Landtagswahl. Jetzt gilt es, dass jeder die Ärmel hochgekrempelt hat und nochmal für ein eigenes starkes Ergebnis kämpft. Das tun wir Freie Demokraten auch. Und dann werden wir sehen, wer am 14. März dann vorne steht. Und uns ist es wichtig, uns zu verständigen auf eine Vision für Rheinland-Pfalz, auf eine Zielsetzung. Denn wir stehen vor einer großen Herausforderung. Corona hat vieles nochmal offenkundig gemacht. Und jetzt ist es wichtig, dass man ein verlässliches Bündnis schmiedet, was dann eben in den nächsten 5 Jahren gute Politik auch macht.
Also Herr Grotner hat sich eine echte Koalitionsaussage gewünscht. Wir halten jetzt mal fest, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Wahl ausgeht. Wenn jetzt die CDU stärkste Kraft würde und es würden Gespräche geführt werden, dann? Sie zucken mit den Schultern?
Nee, ich zucke nicht mit den Schultern, sondern dann werden wir engagiert die Gespräche führen und schauen, was sich Herr Baldauf und andere Persönlichkeiten in der CDU vorstellen und ob das eine gemeinsame Vision sein könnte. Aber wir schauen, was am 14. März ist und dann werden wir die Gespräche entsprechend sondieren.
Und wenn dann die Freien Wähler in den Landtag kämen, dazu müssen sie die 5%-Hürde überwinden, was sie bisher nicht geschafft haben, wäre so eine Koalition denkbar? Und wo liegen die Unterschiede zwischen Ihnen und den Freien Wählern, wird hier gefragt.
Ich nehme die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz als einen Zusammenschluss von unterschiedlichsten Kommunalpolitikern wahr. Landesweit hat man bisher wenig gehört, sind ja auch nicht im Landtag vertreten, auch nicht im Bundestag. Von daher warten wir mal ab, was am 14. März für ein Ergebnis rauskommt.
Und was unterscheidet Sie, würden Sie sagen? Also wir haben nämlich hier nochmal so eine Unterscheidungsfrage. Tristan Unkelbach aus Fallen da schreibt, was unterscheidet Sie von der CDU? Ich bin ein unentschlossener Wähler. Also wo sind da die Abgrenzungen zwischen FDP, CDU, FDP und Freien Wählern?
Wir Freie Demokraten stehen ganz klar für die Freiheit, für die Eigenverantwortung, aber auch die Chancen jedes Einzelnen. Für uns ist nicht entscheidend, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin möchte. Und wir wollen mit bester Bildung, mit einem klaren Kompass alle Chancen ermöglichen, dafür gute Rahmenbedingungen stecken, mit ganz viel Sinn auch für Innovation, Forschung und Entwicklung einen guten Standort weiter vorantreiben und dafür beste Rahmenbedingungen auch setzen. Nicht das Gestrige, sondern auch aufgeschlossen sein für das Morgige.
Jutta Höfer aus Mainz fragt, wird es den Fraktionsmitgliedern künftig erlaubt sein, ihre eigene Meinung frei zu äußern oder weiterhin nur Fraktionsgenehmes? Werden Zuwiderhandlungen wieder mit Rausschmiss und oder Maulkorb bestraft? Das bezieht sich auf den Konflikt mit Helga Lerch, die aus der Fraktion ausgeschlossen wurde und jetzt als Fraktionslose da mit im Landtag weiter saß. Wie wird das bei Ihnen besprochen? Wie wird man künftig damit umgehen?
Jeder in der Fraktion hat die Möglichkeit, seine Dinge vorzutragen, auch seine Meinung zu äußern. Am Schluss verständigt man sich aber in einer Fraktion auf eine gemeinsame Haltung und das ist entscheidend, diese dann auch nach außen zu tragen.
Sie sind ja auch Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Deshalb zum Schluss nochmal die Frage, weil das auch viele Hörerinnen und Hörer umtreibt. Stichwort Corona-Hilfen. Da ist nicht alles optimal gelaufen. Da heißt es oft, ja, der Bund, der Bund, der Bund. Aus Ihrer Sicht, aus rheinland-pfälzischer Sicht, gibt es was, wo Sie sagen würden, ach, das hätten wir besser machen können?
Naja, Bundesminister Altmaier hätte zu seinem Wort stehen müssen. Er hat vollmundig die Hilfen angekündigt, das auch als unbürokratisch auch beschrieben. Und die Realität sieht leider ganz, ganz anders aus. Viele Unternehmer warten heute noch auf das Geld auf dem Konto. Gerade heute mit einem Unternehmer auch gesprochen. Und das ist traurig, weil die Unternehmen dringendes Geld brauchen. Gleichermaßen müssen wir aber an dem Thema natürlich auch der Perspektiven arbeiten. Deswegen Beschleunigung bei den Zahlungen ja, aber gleichzeitig müssen wir auch über Perspektiven auch zur Lockerung auch diskutieren.
Es gibt im Internet so einen Vergleich der Bundesländer, wer zahlt Kredite, wer zahlt Zuschüsse. Da ist Rheinland-Pfalz ganz vorne bei Krediten und Darlehen, aber weniger Zuschüsse.
Wir haben uns im Rahmen des Nachtragshaushaltes für ein Paket für die Wirtschaft über 350 Millionen entschieden und legen jetzt nach und nach passgenaue Programme auf, um die Unternehmen zu unterstützen bei der Digitalisierung, bei der Innovation. Und wir geben das Geld nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet, weil es geht auch um unser aller Geld.
Zum Schluss die Frage, die wir allen stellen, immer zum nächsten Kandidaten, zur nächsten Kandidatin. Am Mittwoch wird hier der Spitzenkandidat der AfD da sein, Michael Frisch zu Gast aus Trier. Die Frage an Sie, Frau Schmidt, was schätzen Sie an Michael Frisch?
Ich hatte mit Herrn Frisch bisher wenig Begegnungen und kaum Gespräche, deswegen kann ich zum heutigen Stand nichts zu seiner Person sagen.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Danke fürs Kommen und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Bis zur Wahl beantworten Spitzenkandidatinnen und Kandidaten Ihre Fragen. Heute war Daniela Schmidt von der FDP 2 Stunden hier im SWR1-Studio. Sie ist Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Matthias Zahn aus der SWR1-Redaktion Landespolitik hat wieder zugehört. Wie hat sie sich positioniert, Daniela Schmidt, gerade in puncto Corona-Lockerungen?
Da hat sie die FDP-Position vertreten, mehr, schneller jetzt öffnen. Gastronomie und Hotels, sagt Schmidt, die könnten jetzt als nächstes drankommen und wirklich kurzfristig wieder aufmachen, weil die hätten ja in den vergangenen Monaten, als man noch aufmachen durfte, bewiesen, dass sie es hinbekommen, das Infektionsrisiko gering zu halten. Naja, und bei der Aussage konnte man sehen, wie Daniela Schmidt diesen Landtagswahlkampf führt. Es ist kein polarisierender Wahlkampf. Sie hätte ja auch sagen können, Malu Dreyer muss das jetzt am Mittwoch dringend rausverhandeln. Aber nein, Schmidt setzt da eher auf einen nüchternen Wohlfühlwahlkampf. Und wir haben da in den vergangenen 2 Stunden auch immer wieder den Politikprofi gehört. Das war schon alles sehr rund geschliffen. Immer wieder hat sie Floskeln genutzt. Wir müssen alle Kräfte bündeln. Es darf keine Denkverbote geben. Also das sind dann solche Aussagen, wo man dringend hinterschauen muss, was steckt an Inhalt hinter dieser schönen Verpackung.
Fragen kommen ja auch immer wieder von Hörerinnen und Hörern, gerade zu kleinen Kliniken in Rheinland-Pfalz. Da machen sich viele Menschen Sorgen. Was ist da Ihre Position?
Darauf zum Beispiel hat sie keine klare Antwort gegeben, sondern da wurde es eher wolkig. Daniela Schmidt hat gesagt, bei gewissen spezialisierten Leistungen werden wir nicht umhinkommen, gewisse Kompetenzzentren zu bündeln. Und dann hast du ja nachgefragt, bedeutet das denn jetzt kleine Kliniken schließen? Und darauf ist sie nicht eingegangen, sondern sie hat nur gesagt, wichtig ist die wohnortnahe Grundversorgung. Also da hat sie eine Festlegung gescheut, aber sie weiß natürlich auch genau, das ist ein sehr umstrittenes und sehr emotional diskutiertes Thema in Rheinland-Pfalz.
Total unpopulär natürlich auch, kleine Kliniken schließen. Anderes Thema Bildung. Ich finde, ein Kernthema der FDP in Kombination mit Digitalisierung. Was war da?
Ja, da ging es ja um das Thema Fernunterricht und um diese Tools, mit denen die Schüler arbeiten. Das, was das Land zur Verfügung stellt, Moodle, Big Blue Button, das hat ja zumindest Anfang Januar nicht richtig funktioniert. Und einige Schulen nutzen eben Microsoft Teams und sind damit sehr zufrieden. Das Land Rheinland-Pfalz will das ja aus Datenschutzgründen verbieten. Und da hat sich Daniela Schmidt auch doch auffällig vorgetastet. Also ich denke, sie weiß, das spielt im SPD-geführten Bildungsministerium dieses Thema. Und da scheut sie den Konflikt, denn Schmidt sagt, wenn Schüler gerne mit einem solchen Tool arbeiten, dann hilft das bei der Akzeptanz. Gemeint hat sie wohl, Microsoft Teams sollte auch künftig genutzt werden dürfen in rheinland-pfälzischen Schulen. Aber zu so einer klaren Aussage konnte sie sich nicht durchringen. Denn ja, das wäre eben auch Kritik am SPD-geführten Bildungsministerium gewesen.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.